Ja, ihr seht schon, wir sind angekommen beim letzten Teil dieser Predigtserie Nehemia. Wenn ich jetzt Flugkapitän wäre, würde ich sagen, bitte anschnallen. In 30 Minuten, so denke ich, wird ungefähr die Predigtlänge sein, werden wir landen und unser Ziel erreichen. Landen kann ich schon mal in Aussicht stellen, Ziel erreichen. Ich bin gespannt. Ich war gestern in der Stadt unterwegs. Ich kam vom Dienst. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Präsenter hier weiterkomme. Noch nicht. An ist er. Ja, genau. Auf dem Heimweg von der Arbeit fand ich dieses Plakat an der Straße und prompt ging ich mit meinem Motorrad auf die Bremse, einmal die Kurve, wieder zurückgefahren, Foto für euch gemacht. Ja, das war dieses Werbeplakat Hunger auf Veränderung. Und dann unten drunter, wir auch. Habe ich gedacht, passt hervorragend zu dieser Nehemia-Serie, weil Nehemia hat nun wirklich Veränderungen im intensivsten Maß erlebt und erfahren. Wir haben es letzte Woche schon gehört von der Doro Bohner. Nehemia, ein Mensch, der in dieser Festung in Susa erschüttert wurde, traurig war, betroffen war über den Zustand seines Volkes und die bauliche Konsistenz Jerusalems. Ein Mann, der aber nicht nur bei der Traurigkeit und Betroffenheit stehen blieb. Ich weiß davon ein bisschen was zu sagen. Ich habe manchmal Patienten, die kommen zu mir und schildern mir ihre Nöte und ihre Schwierigkeiten in allen Farben, sind auch betroffen und erschüttert, aber manchmal wenig bereit, Veränderung herbeizuführen. Es sind manchmal die Bedenkenträger, die sagen, ja, aber, oder die Konjunktivisten, man sollte was ändern oder ich könnte das ja anders machen. Nehemia gehört nicht zu diesen Menschen, sondern er gehört zu diesen Menschen, wie wir letzte Woche gehört haben, der diese heilige Unzufriedenheit bekommen hat. Die heilige Unzufriedenheit, die ihn Veränderungen wagen lässt. Dieser Nehemia hat nicht nur eine wahnsinnsberufliche Veränderung vor sich. Ja, er wird vom höheren Beamtendienst beim König in der Weltstadt Babylon berufen zum Baumeister, von dem wir letzte Woche gehört haben, wir gar nicht wissen, ob er überhaupt dafür Gaben hatte. Aber Gott beruft ihn beruflich eine völlig neue Situation. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das auch erlebt oder es steht vor dir. Aber nicht nur beruflich, sondern auch räumlich wird Nehemia versetzt vom Zentrum der Macht der Großstadt Babylon nach Jerusalem. Damals eine relativ kleine, unbedeutende Stadt für die Menschen, für Gott nicht. Sozial tut sich eine ganze Menge. Aus einer geordneten Gefangenschaft und Knechtschaft und Abhängigkeit, wo aber alles geregelt war, seine Versorgung war kein Problem, wird er berufen in die Freiheit nach Jerusalem zusammen mit seinem Volk auf einmal selber Verantwortung übernehmen, in vieles Ungeregelte hineinzukommen. Geistlich aus der Diaspora und Verfolgung, aus der Vereinzelung der Menschen, die im Volk Gottes dort überall an verschiedenen Orten waren, gesammelt nach Jerusalem in eine Stadt, in der das Haus Gottes, der Tempel Gottes bereits erbaut wurde. Wir haben gehört, es ist eigentlich jetzt der dritte Schub der Rückführung, die unter Serubabel begann und dann mit Esra weitergeführt wurde. 13 Jahre später kommt jetzt Nehemia und wird in der Festung Susa erschüttert. Etwa zur gleichen Zeit, als dieser Nehemia in Susa angesprochen wird, wird ein Mann in Ephesus erklären, er heißt Heraklit, ein großer Philosoph, nichts ist beständiger als die Veränderung. Ich weiß nicht, wie es euch mit Veränderung geht. Ich habe bei Veränderungen manchmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Einerseits freue ich mich auf Neues, und bin gespannt, was auf mich zukommt. Aber ich muss sagen, ich habe auch großen Respekt vor der Ungewissheit. Was kommt da? Was verändert sich da? Was macht das mit meinem Leben? Und ich habe auch Respekt mitunter vor der Anstrengung. Werde ich die Kraft haben, diese Veränderung überhaupt zu bewerkstelligen? 500 Jahre später sagt jemand auch etwas zu dieser Ungewissheit der Veränderung. Er sagt, als Halbbruder Jesu und Gemeindeleiter in Jerusalem, nämlich der Jakobus, in Jakobus 1, bei Gott ist keine Veränderung und auch kein Wechsel von Licht zu Finsternis. Gott ist in aller Veränderung der beständige Stetigkeitsfaktor, ist unser Fixpunkt, auf den wir uns ausrichten können. Und das wusste auch offensichtlich Nehemia, als er loszog. Gott ist unveränderlich. Veränderung, das hat Nehemia erfahren und das gilt auch für jeden von uns, das gilt auch für uns als Gemeinde. Veränderung bietet auch immer eine riesige Chance. Und von dieser riesigen Chance werden wir heute hören. Ich fand zu Hause bei uns im Regal ein Kinderbuch, das, wenn es dann weitergehen würde, vielleicht kannst du mal weiterschalten, Tobi. Was macht man mit einer Chance? Dieser Frage wollen wir uns heute auch widmen. Und wir wollen uns fragen, was bedeutet das, was Nehemia, was das Volk Israel in dieser Zeit 445 vor Christus erlebt, für dich, für mich, für uns als Gemeinde ganz persönlich heute. Ich nehme euch mit an das Stadttor. Tobi, du bist jetzt mein Präsenter. Ja, wir sind an diesem Stadttor, ich gucke mal, ob der, ja genau, hier an diesem Wassertor, eins der 12 Tore, die diese Mauer hat. Und an diesem Wassertor etwa im Jahr 445, Oktober, November wohl rum, da geschieht Folgendes. Und ich lese aus Nehemia 8 die ersten Verse. Die kommen jetzt auch oben angezeigt. Und da heißt es, als der 7. Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des Tages des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einem hölzernen Plattform, die eigens dafür errichtet war. Vorläufer der Kanzel haben wir heute nicht, aber zu seiner Rechten standen Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia, Maaseia und zu seiner Linken Pedaja, Michael, Malkia, Hashum und Hashadana, Zechaja und Meshulam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Jetzt geht es, glaube ich, da weiter. Daraufhin belehrten die Leviten Jeschua, Bani, Shereba, Yamin, Akub, Shabbetai. Kurze Anmerkung für alle, die jetzt gerade Kinderwunsch haben oder wo Kinder unterwegs sind. Ein unendlicher Grund und Schöpfgrund für Namen, auch im Nehemia 3. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei welchem ich stehen geblieben bin. Ich will keinen auslassen. Bei Kelita, ne? Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Herrn gehört hatten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speise mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für den Herrn. Seid nicht traurig, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke oder, wie es in manchen Übersetzungen heißt, Zuflucht oder Schutz. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Ja, es ist ein spannender Moment. Eine Mauer wird gebaut und in 52 Tagen ist diese Mauer mit ihren 12 Toren fertig. Alle hatten mitgebaut, alle hatten Hand angelegt. Alle? Stimmt nicht ganz. Wir lesen auch, es gab eine kleine Gruppe von vornehmen Kekuitern, die Nackensteifigkeit besaßen, die nicht mitgearbeitet haben, die nicht dabei waren. Aber das restliche Volk und auch Nehemia ließen sich von diesen Nackensteifen nicht beeindrucken, sondern von ihnen heißt es, das Volk war mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Wow. Wir lesen sogar von Einzelnen, der Baruch. Von dem Baruch heißt, er war eifrig bei der Arbeit. Stör mich nicht, halt mich nicht ab, ich bin beschäftigt, der Mauerbau geht vor. Baruch, nur einer von vielen, die mit am Bau waren. Und wir sehen die Betroffenheit des Nehemia, die Traurigkeit, die ursprünglich Auslöser war, aus der der Wunsch entstanden ist, etwas zu verändern und aus denen Taten folgen, trägt auf einmal praktische Konsequenzen, trägt Früchte. Es wird eine Mauer gebaut und kein Turm. Ihr habt es eben bei diesem Mauerbild gesehen, ja, das mit dem Wassertor und dem Quelltor, mit dem Ephraimstor, mit vielen Toren. So eine Mauer ist darauf angelegt, dass sie geschlossen wird. Und an dieser Mauer sind viele mit beschäftigt. Der Baruch, der baut in der Nähe des Wassertors. Sein Nachbar, der Meremot, der ist ein Stückchen weiter. Fehlt dem Meremot ein Stein, dann schreit er zum Baruch rüber und sagt: Hey, kannst du mir mal einen Stein geben? 40 mal 80 fehlen mir noch hier. Alle arbeiten gemeinsam an dieser Mauer. Nicht alle sind sich an dieser Mauer gleich nah, so wie auch in der Gemeinde nicht jeder zu jedem gleich intensiv Kontakt hat. Aber alle sind sich bewusst, wir arbeiten gemeinsam an dieser Mauer zur Ehre Gottes. Warum eine Mauer? Hätte es denn nicht auch ein kleiner Zaun getan? Bedenkenträger: Ja, aber. Nein, man brauchte eine Mauer aus mehreren Gründen. Schutz vor den Feinden. Wir haben schon gehört, auch vom Tobi, Sanballat, Geshem und Tobia hatten eigentlich nichts Besseres zu tun den ganzen Tag, als diesen Mauerbau zu torpedieren, das Volk Israel anzugreifen. Ihnen lag nichts mehr daran, als diese Einheit aufzugeben. Ich mache mal hier weiter. Es geht um diese Einheit, die Gott stiftet, indem seine Kinder am Werk sind. Er schafft diese Einheit des Gottesvolkes. Jeder arbeitet mit dem anderen zusammen, um das große Ziel zu erreichen. Wenn ich sehe, wie oft der Apostel Paulus in seinen Briefen von der Einheit der Gemeinde spricht, bin ich tatsächlich erschüttert, dass es immer wieder in den Gemeinden Kinder Gottes gibt, die theologische Detailfragen so hochstellen, dass sie sie als Meißel benutzen, um diese Mauer der Einheit zu zerstören. Die sagen, wenn mir das oder das nicht passt, dann gehe ich halt, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Gott stellt uns zusammen und diese Einheit ist ein Zeichen nach draußen für die Menschen dort. So viele Menschen mit so unterschiedlicher Ausrichtung, so unterschiedliche Köpfe, ja, und trotzdem am gemeinsamen Werk für den Herrn. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis auch hier am Westnaturgraben, wenn uns Gott diese Einheit schenkt und wir uns nicht von theologischen Fisseligkeiten auseinanderdividieren lassen und in verschiedene Richtungen rennen, sondern das große Ziel, den Bau am Reich Gottes im Auge behalten. Ja, wenn einer in diesem ganzen Team, in dieser Einheit seinen Part nicht übernommen hätte, was wäre passiert? Weil man könnte ja denken, wenn da steht, sie standen zusammen wie ein Mann, was interessiert dann der Einzelne noch? Aber ihr habt es eben schon mitgekriegt, als ich vorgelesen habe, diese ganzen einzelnen Namen, wo ich mich immer frage, warum macht sich Gott die Mühe, in diesem Buch Nehemia jeden Einzelnen zu erwähnen? Weil es auf dich und mich ganz persönlich ankommt. Und Gott hat dich und mich bei seinem Namen gerufen. Es geht um die Einheit, wo wir alle zusammenstehen. Aber in der Einheit geht der Einzelne nicht unter, sondern Gott kennt jeden persönlich und ruft ihn an die Arbeit. Damit bist auch du mit dabei. Und wenn du fehlst, entsteht eine Lücke in der Mauer. Diese Mauer ist so stark wie das schwächste Glied. Und wenn einer gesagt hätte, ich baue mein Stück Mauer mal ein bisschen anders, mir reichen 60 Zentimeter, gut und schön, aber das wäre die schwächste Stelle der Mauer, wo der Feind am ehesten hätte eindringen können, sondern alle bauen gemeinsam und da ist nicht der eine, der stark ist und sagt, ich baue 3,80 Meter und daneben, der hat nicht so viel Steine, der kann halt nur 60 Zentimeter, sondern der 3,80 Meter baut, der sagt, komm, hier hast du 1,80 Meter von mir, damit du höher wegkommst, weil die gemeinsame Mauer ist letztlich das, was aus dieser Einheit hervorgeht. Der erste Punkt, Hingabe zu Gott schafft Einheit. Ein zweiter Punkt, Hinwendung zu Gott und Fokussierung auf ihn schafft Veränderung, schafft positive Veränderung. An diesem Wassertor, das traditionell der Ort war, wo man die Wortverkündigung hörte, dürstet das Volk Gottes nach Gemeinschaft miteinander, aber auch vor allen Dingen danach, auf Gott zu hören. Esra spricht auf seinem Kanzelvorläufer einen ganzen Vormittag von morgens bis mittags. Und das Volk hört zu, es lechzt danach, Gottes Wort zu hören, auf Gottes Reden zu hören. Was hat Gott uns jetzt zu sagen? Gleichzeitig ist dieses Zuhören auch ein Erinnern an das, was Gott schon getan hatte. Später wird man hier an diesem Wassertor und in der Umgebung das Laubhüttenfest feiern, das Sukkot. Dieses Jahr vom 9. bis 16. Oktober, glaube ich, in Israel. Das Sukkot ist ein Gedenkfest, so wie wir in dem Abendmahl, was wir gleich haben werden, an das gedenken, was Gott getan hat. Und in dieser Erinnerung an das, was Gott getan hat, nämlich als man ohne Feste Häuser in der Wüste unterwegs war, deshalb diese Laubhütten. In dieser Erinnerung kann das Volk Gottes auf ihren Gott fokussieren. Das hast du für mich getan. Wie vergesslich bin ich oft, wenn ich darüber nachdenke, was ich in meinem Leben mit Gott schon alles erlebt habe, wie er mich aus schwierigsten Situationen rausgeholt hat, was er für mich getan hat, für uns als Familie, für uns als Gemeinde. Ich müsste anfangen, eigentlich mein geistliches Tagebuch zu schreiben, müsste, Konjunktiv. Ich habe mir manche Dinge aufgeschrieben und wenn wir uns an diese Dinge erinnern und auf Gott fokussieren, dann heißt das, wir stellen auf Gott scharf. Manche von euch haben früher so eine Analogkamera vielleicht noch besessen, wo man scharf stellen musste. Dann wird auf einmal das, was ich in den Fokus stelle, das sehe ich ganz klar. Das wird bedeutend, während alles davor und dahinter an Schärfe verliert. Fokussierung auf Gott, so hören wir es hier beim Volk Israels, führt zu Lobpreis und Gebet. Und ich glaube, dass das sich nicht geändert hat über diese 2640 Jahre. Da, wo wir auf ihn fokussieren, auch in unserem Leben, nicht auf unsere Feinde, die uns umgeben, nicht auf unsere Geschwister, die vielleicht mit Nackensteifigkeit gerade zu tun haben, nicht auf meine eigenen Schwierigkeiten und Probleme, sondern vor allem auf Gott, unseren Herrn. Da bin ich mir sicher, dass wir zum Gebet kommen und zum Lobpreis, ihn anzubeten. Aber ganz ehrlich, wie schnell ändert sich unser Blickwinkel? Da läuft mir einer bei der Arbeit morgens schräg über den Bildschirm und schon ist der ganze Tag erledigt, weil ich die ganze Zeit mit diesem Typen beschäftigt bin. Oder ich habe selber einen Fehler gemacht, das geht mir die ganze Zeit nach und beschäftigt mich. Ich kriege einfach gar nicht mehr den Kopf frei für irgendwas anderes. Es können auch positive Dinge geben. Es kann sein, du trittst eine große Erbschaft an, ja, und diese Erbschaft beschäftigt dich so riesig, dass du Gott selber aus dem Fokus verlierst. Die Sanballats und Geschems und Tobias unserer Zeit haben genügend Mittel, um es zu schaffen, unseren Fokus wegzukriegen von dem lebendigen Gott. Umso mehr wichtig für uns, immer wieder auf ihn zu fokussieren, uns zu ihm hinzuwenden, dann schafft Gott in uns die positiven Veränderungen. Und dann schreit der Nehemia dem Volk entgegen und auch die Leviten unterstützen ihn. Esra sagt es auch, Leute, die Zeit der Traurigkeit war, das war das, was mich in Susa bewegt hat, wo Gott mich erschüttert hat, wo Gott mich bewegt hat, dass ich mich auf den Weg mache. Heute ist der heilige Tag Gottes. Lasst uns ein Fest der Freude feiern. Und genau das gilt auch für unsere Gemeinde. Da, wo wir uns auf den Weg machen, wo wir unterwegs sind mit ihm, da lädt uns Gott ein, dieses Fest der Freude auch mit ihm zusammen zu feiern. Wir hören, dass der Nehemia dann den Leuten sagt, als Startschuss dieser geistlichen Erneuerung und der Hingabe dieses Volkes Mann für Mann, besorgt köstliches Essen, besorgt süße Getränke. Und die, die unter euch nichts dabei haben, seid nicht verzweifelt, sondern gebt ihr denen mit, die ihr mehr habt und teilt mit euren Brüdern und Schwestern. Ein letzter Punkt, den ich euch aus diesem Kapitel Nehemia 8 mitgeben möchte. Und jetzt wird es ganz spannend. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir am Anfang schon gehört haben. Die Kraft der geistlichen Erneuerung. Ich habe am Anfang schon gesagt, Jeder hat, ich zumindest, habe manchmal Bedenken oder auch Ängste, was Veränderungen angeht, vor dem Unbewussten, was auf mich zukommt. Da haben wir schon gehört, das Unbewusste, Gott bleibt gewiss und nicht unbewusst. Der Fixfaktor, der sich nicht verändert in meinem Leben. Gott bleibt der Gleiche. Aber wie soll ich die Kraft bekommen, um diese Differenz von ist zu soll, von dem, was ich erkannt habe in Trauer, wo ich da nicht bin, wo Gott mich haben möchte, wo Gott uns als Gemeinde haben möchte, woher kommt diese Kraft, dieses Potenzial zu überwinden? Ich war letzte Woche mit meinem Freund Jürgen aus Fulda zusammen am Wilden Kaiser wandern. Ich kam schon ziemlich müde da an nach langer Fahrt. Es war heiß und ich guckte so oben an den Berg, wunderbare Kulisse, wirklich, und sah auch tatsächlich schon die Hütte, auf der wir abends ankommen sollten. Aber ich habe mich gefragt, Mensch, das ist ja unsäglich schwer, da hochzukommen. Ich habe Elisabeth ein Bild geschickt von der ersten Bank, auf der wir saßen. Ich habe nur die Bank geschickt, da waren die Schweißflecken hinten auf der Rückenlehne zu sehen. Es hat enorm viel Kraft gekostet. Es war heiß und es war einfach wirklich tatsächlich nicht immer schön. Aber als wir oben angekommen sind, war alle Mühe vergessen, alle Kraft, die wir bis dahin aufgewandt haben, war weg. Ich trank mein kühles Bier und freute mich über das, was wir erreicht hatten und genoss den Ausblick, den Gott uns schenkte in seine Natur. Und genau so glaube ich es da, wo wir uns auf Gott einlassen, da gilt dieser zentrale Satz aus Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, in welchem Zustand du bist. Ich habe die letzte Woche ziemlich viel an Bekümmernis mit mir rumgeschleppt, mit meiner Frau zusammen auch. Und mir fällt das gar nicht so einfach, das zu hören, seid nicht bekümmert. Leicht gesagt, wenn man so im Mist drinsteckt, ist es schwierig, sich das autosuggestiv selber zu sagen, Mensch Rainer, sei doch nicht bekümmert. Aber das Zweite stimmt, was nach dem Komma kommt. Die Freude am Herrn ist meine, deine ist unsere Stärke. Deshalb immer wieder auch diese Wichtigkeit, auf Gott zu fokussieren und die Freude in Gott zu erleben. Und wenn das 445 vor der Geburt des Königs der Könige galt, dann gilt es heute umso mehr, weil Jesus ist der Hauptgewinn in deinem und in meinem Leben. Stellt euch mal vor, ich weiß, keiner von euch spielt Lotto, aber ihr hättet heute den Jackpot geknackt. 46 Millionen Euro sind euer. Na, Tim, Haus abbezahlt, keine Probleme mehr. Ja, das ist eine Sache, wo man weiß, von Lottogewinnern, nach 6 Monaten ist das alles verblichen. Nach 6 Monaten ist das Glücksniveau wieder erreicht, das man vorher hatte. Da hat man sich dran gewöhnt. Christus hat für dich und für mich den Hauptgewinn meines Lebens, deines Lebens überhaupt erreicht. Alle Schuld, auch alles, was du in Zukunft an Schuld überhaupt noch auf dich laden kannst, alles, was dich belastet aus der Vergangenheit, er hat es getragen. Er ist der Hauptgewinn. Wie viel Grund zur Freude haben wir, wenn wir auf ihn schauen? Und dann hören wir von diesem Volk Israel damals in dieser neu geschaffenen Stadt mit der neuen Mauer. Sie feiern dieses Fest und in Vers 43 im 12. Kapitel heißt es, und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Mei, was muss das für ein Dorn gewesen sein für den Sanballat und für den Geschem, die so dagegen gekämpft hatten. Die Freude des Volkes war weit zu hören. die Veränderung und die Erneuerung, die Gott geschaffen hatte, durch Nehemia, durch jeden Einzelnen, der an dieser Mauer tätig war, war zum Ziel gekommen. Da, wo mir selber die Freude vielleicht abhanden gekommen ist, wo mein Fokus gerade bei ganz anderen Problemen meines Lebens ist, wo mich Menschen vielleicht chronisch bedrängen und in Schwierigkeiten bringen, können wir auch in der Gemeinde das sein, was Paulus einmal im 2. Korintherbrief, ich glaube in Kapitel 1, Vers 24 sagt: Wir sind nicht Herren eures Glaubens, aber Gehilfen zur Freude. Jeder von uns kann für den anderen Gehilfe zur Freude werden, indem er dem anderen hilft in allen Schwierigkeiten, in allen Nöten, in allen Problemen, die auf mich einstürmen und die real da sind, den Blick auf Christus wiederzubekommen, der unsere Stärke ist. Das ist keine Gruppendynamik oder irgendein psychologischer Trick, sondern einfach eine Fokusveränderung auf Christus hin. Ganz praktisch habe ich das mit diesem Mithelfen, mit diesem Gehilfen der Freude vor kurzem erlebt, als wir nämlich, bei uns zu Hause selber so eine Mauer gebaut haben. Nicht ganz so toll wie die in Jerusalem, war auch nicht dafür gedacht, den Sanballat und den Geschem fernzuhalten, sondern die Erde in ihrem Ressort zu belassen und nicht in den Teich kommen zu lassen. Da haben uns damals nicht der Baruch und der Meremot geholfen, sondern da haben halt der Tim und der Tobi so geholfen. Aber es war für mich ein Erlebnis, als dann diese Mauer endlich stand und wir abends dann tatsächlich auch dieses Freudenfest zum Abschluss gefeiert haben. Wir haben kein Schlachtopfer gebracht, wir haben gegrillt, aber es war ein Fest der Freude. Wir haben häufig, wenn ich jetzt zum Schluss komme, bei dieser ganzen Nehemia-Serie darüber nachgedacht, inwiefern ist dieser Bau der Mauer vielleicht auch etwas, was Bedeutung hat für den Umbau dieses Hauses. Als wir diese Serie terminiert haben, die kam übrigens nicht aus unseren Reihen, sondern eine Frau aus der Gemeinde, hat genau diesen Vers, die Freude am Herrn ist meine Stärke, sich gewünscht für eine Predigtreihe. Und daraus ist diese Nehemia-Predigtreihe entstanden. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich glaube tatsächlich, dass der Bau der Mauer eine evidente Bedeutung hat für den Umbau dieses Hauses. Ja, aber nein, es gibt viel Wichtigeres als den Umbau dieses Hauses, nämlich dass Gott mich und dich, ich fange bewusst bei mir an, erneuern und verändern will. Ich bin davon überzeugt, dass etwas Neues heranwächst und entsteht. Manchmal habe ich tatsächlich etwas Bedenken, auch manchmal etwas Angst, weil ich denke, was kommt da auf uns zu? So wie der Nehemia vielleicht auch Bedenken und Angst hätte haben können. Aber ich weiß, bei aller Veränderung, die vielleicht auch auf dich, auf mich, auf unsere Gemeinde zukommt in der nächsten Zukunft, ich bin gespannt. Aber bei aller Veränderung gilt, Gott ist der Unveränderliche und die Kraft für alle Veränderungen liegt nicht in mir, liegt nicht in uns, sondern die liegt in der Freude an unserem Herrn Jesus Christus. Es geht also viel mehr noch als um einen Umbau dieses Hauses. Darum geht es auch und hat auch da Bedeutung. Aber es geht einen Umbau bei mir persönlich und in uns als Gemeinde. Lasst uns danach fragen, wie Nehemia auch gefragt hat, was hat Gott mit uns vor? Ich fasse zum Schluss noch mal kurz zusammen. Hingabe schafft Einheit. Hingabe an Gott schafft Einheit. Wir haben es gelesen, am Wassertor stand man zusammen, das Volk Israel, wie ein Mann. alle Feinde außen und alle Spannungen innen, auch die sozialen Spannungen, die da waren, dass die einen reich waren, die anderen wenig hatten. Alles das hatte das Volk Israel nicht aufgehalten, wie ein Mann an diesem Bau zu stehen. Und jetzt war es geschafft. Gott sieht bei dieser Einheit trotzdem jeden Einzelnen, dich persönlich und mich persönlich, und hat dich beim Namen gerufen. Der zweite Punkt, Hinwendung zu Gott und Fokussierung auf ihn schafft positive Veränderungen. Das Hinwenden und Sehen auf Gott, den Gott unseres Heils, schafft auch außerhalb unserer Komfortzone die Möglichkeit für Gebet und Lobpreis. Und das dritte, die Kraft der geistlichen Erneuerung, meine Freude an Gott. Und sie wurden alle mit großer Freude erfüllt und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Das galt nicht nur vor 2467 Jahren, wie ich gesagt habe, sondern das gilt auch für uns, nicht am Wassertor, aber am Westner Tor. Und ich bin gespannt, was Gott mit uns vorhat. Wir kommen zu der letzten Frage vom Anfang zurück. Gott gibt uns eine große Chance, gibt dir und mir eine Riesenchance. Was macht man mit einer Chance? Ich zeige euch die letzte Seite aus diesem Buch. Man ergreift sie, weil vielleicht der Beginn von etwas Wunderbarem darin ist. Ich glaube nicht nur vielleicht. Gott gibt uns eine Riesenchance. Ich bin gespannt, wie er uns weiterführt. Gott segne uns, dich und mich, auf dem Weg mit ihm und im Blick auf ihn, dass wir auf ihn, unsere Freude, fokussiert bleiben.